er stellt fest, so ganz unterschiedlich zu Kartoffeln sind die gar nicht. Ne? Die haben auch alle so ihre Eigenarten und wenn man die erstmal so ein bisschen studiert hat, kann man auch mit denen klarkommen.
Wie würdest du das einordnen? Was ist das für ein Buch? Ist das eine schöne Geschichte? Ist das ein Familienroman? Ist das eher ein skurriles Buch mit dieser Liebe zur Kartoffel?
Oh, ganz viel von all dem, was du jetzt gerade genannt hast. Also wie gesagt, der erinnert mich sehr an diesen...
Mann namens Ove.
Genau, meine Güte.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Ich bin heute mal wieder bei der Leseliebe von Claudia Hellmann. Erstmal schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, herzlich willkommen, Jenny. Ich freue mich immer, wenn du kommst.
Und wir sind heute in neuen Räumen, denn du bist umgezogen, du hast dich vergrößert.
Ja, genau. Ich bin aber am Ort geblieben. Ich habe nur 20 Meter weiter die doppelte Größe an Quadratmeter gefunden und mich ein bisschen breiter aufstellen können und ein bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre für den Kunden schaffen können.
Ich war ja schon oft bei dir. Du hattest einen kleinen schnuckligen Laden vorher, aber jetzt hast du das, was man wirklich einen großen Buchladen nennt, mit Auslagen, mit Bücherausstelltischen und da kann man so richtig stöbern. Merkst du schon, dass deine Kunden anders bei dir im Laden sind?
Das auf jeden Fall. Zum einen, weil sie viel mehr Ruhe und Gelassenheit mitbringen, weil sie nicht so gehetzt sind, dass sie sehen, oh, da wartet schon jemand draußen vor der Tür, weil in meinem alten Laden war wirklich nur 1 bis 2 Personen möglich. Hier haben die Leute wirklich Zeit zu verweilen, zu stöbern und das kommt tatsächlich positiv auch an, ja.
Und du kannst jetzt viel mehr Bücher bestellen. Ist das für dich auch ein anderes Gefühl, wenn du einfach jetzt auch andere Tische bestücken kannst?
Ja, das ist schon spannend, das stimmt schon. Ich kann es vor allen Dingen auch ganz anders präsentieren und selbst Bücher, die ich vorher schon hatte, gelangen jetzt zu viel mehr Aufmerksamkeit.
Ach, hast du so ein paar alte Schätzchen wieder rausgeholt?
Ja, ich habe es einfach ein bisschen mal anders präsentiert und dann sagen die Leute, ach guck mal, ach das gibt's für Kinder oder ach das ist ein Sachbuch. Also so Sachen, die sonst bei mir eher vorher so Nischenware waren, weil es auf beengten Raum ganz komprimiert stand, ja.
Ein Buch habe ich bei dir aber gerade nicht gefunden, über das ich gerne mit dir gesprochen hätte, von Charlotte Roth, das Neue. Ich bin ja heute so glücklich. Ich habe nämlich die letzte Woche medialen Detox gemacht. Es war mal an der Zeit. Ich habe mich in den Strandkorb verzogen und nur gelesen und da habe ich das Buch gerade zu Ende gelesen. Es ist ein großartiges Buch und du hast es nicht da, aber nur nicht da, weil du es gerade verkauft hast, ne?
Ja, richtig, genau, da war ich jetzt leider schneller als du.
Ich kann es euch trotzdem aber nur ans Herz legen. Ein ganz tolles Buch, ich habe es gestern beendet. Es geht um Renate Müller, eine Allerweltsname, aber in den 30er Jahren war Renate Müller ein Star und zwar eine Schauspielerin der UFA, wurde groß gemacht, ja, auch von einigen Politikern in der damaligen Zeit, die sie toll fanden. Blond, üppig, von den Kurven her, spielte sie so das gute deutsche Mädel, passte in die Zeit, kam aber aus einer politischen Familie, die eher SPD-nahe war und war verbandelt mit einem jüdischen Bankier. Und da gab es natürlich Ärger, sobald die Nazis die Macht ergriffen haben. Und das ist mal wieder, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Charlotte Roth gelesen habt, die schreibt tolle Bücher, da taucht man richtig rein. Aber hat immer so einen geschichtlichen Hintergrund dabei und der ist immer super gut recherchiert. Da tauchen Namen auf, die man kennt und man hat immer das Gefühl, man kriegt ganz, ganz viel geschichtlichen Background. Und hier ist es also die UFA-Story der 30er Jahre am Schicksal von Renate Müller, die echt total in Vergessenheit geraten ist, ist auch sehr früh gestorben, hat sich das Leben genommen, man weiß es nicht genau. Sie ist tragisch ums Leben gekommen und also es ist wirklich eine tolle, eine spannende, eine tragische Geschichte, super erzählt von Charlotte Roth. Also deswegen starte ich heute mit meiner Empfehlung. Ich bin ja heute so glücklich. Du musst dir das Buch auch unbedingt wieder bestellen und verkaufen.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch schon, ist schon bestellt, wieder nachbestellt. Wir waren nur nicht ganz so schnell, wie du jetzt hier warst.
Okay, sobald der Podcast online ist, ist es dann auch wieder da bei Claudia im Laden. Aber du hast auch was vorbereitet heute, ne?
Ja, genau. Wobei ich mich so ein bisschen breiter heute mal aufgestellt habe und fangen wir mal einfach bei den ganz Jungen an, beziehungsweise nein, eins wollte ich noch dazu sagen, als ich die Auswahl getroffen hatte, habe ich überlegt, die sind jetzt schon ziemlich wild durcheinander gewürfelt, aber gibt es eventuell so einen roten Faden oder so einen Nenner, auf den man die bringen könnte? Und grundsätzlich habe ich mir, ist mir auch so über Nacht dann eingefallen, also eigentlich stehen die alle so unter dem Thema Aufbruch in was Neues. Also, kann man eigentlich sagen. Alle die Bücher haben irgendwie was mit Aufbruch zu unbekannten neuen Ufern, wie auch immer, zu tun.
Passt ja auch zu dir und deinem neuen Laden, ne?
Ja, genau. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ja, wie gesagt, wir fangen mal bei den ganz Kleinen an. Da habe ich ein ganz, ganz entzückend wunderschönes Bilderbuch, sag mal aus dem Hause Koppenrath Spiegelburg, aus dem Bohem Verlag, Die Welt da draußen. Da geht es, also es ist so ein Bilderbuch, was man eigentlich auch wieder für alle Altersklassen verschenken kann, so ein Verschenkebuch, was wirklich eine total tolle Message hat. Das Kaninchen lebt glücklich mit all den anderen Kaninchen im Kaninchenland, im Kaninchenbau, und alles, was Kaninchen ist, ist gut. Und ich sag mal, zur Außenwelt steht dann Neuland und auf keinen Fall betreten, ganz gefährlich, weil alles ja nicht kaninchenmäßig ist. Ja, und wie der Teufel das so will, rutscht ein Kaninchen ins Neuland. Und auf einmal muss es an einem Baumstamm im Wasser treibend hängen, gar nicht kaninchenhaft. Und es fällt irgendwo runter, gar nicht kaninchenhaft, so fallen. Und es hat zwar ganz viel Angst, aber es kämpft sich so durch diese Neulandwelt. Und plötzlich klettert es auf einen Baum, was auch gar nicht kaninchenhaft ist. Und in der Nacht, wo es Angst hatte, vorher, genau, da hat ihm schon ein gar nicht kaninchenhaftes, komisches Wesen schon mit Futter versorgt. Und danach klettert es auf einen Baum und trifft all die komischen, nicht kaninchenhaften Wesen. Das ist ein Ameisenbär, das ist ein Chamäleon. Und es lernt ganz viele Eigenschaften von denen. Es lernt sich tarnen, es versucht, kopfüber an einem Baum zu hängen wie eine Fledermaus. Und es merkt, ach, auch nicht kaninchenhafte Sachen sind eigentlich ganz cool, ne, und machen Spaß. Aber trotzdem kriegt es Heimweh und dann macht es sich mit all seinen Freunden auf dem Weg wieder nach Hause und zeigt den anderen, es ist zwar schön zu Hause, alles kaninchenhaft, aber man soll sich auch mal öffnen, so der neuen Welt, dem Neuland, und mal einfach Neues ausprobieren. So schlimm ist das gar nicht, und das fand ich total schön. Und wie gesagt, so die Message ist total schön dahinter.
Vielleicht was für Kinder, die sich mal was trauen sollten.
Genau, auch. Aber man kann es auch, ich finde, auch einen Teenager mal schenken, so zum Mut machen, oder vielleicht auch einer erwachsenen Freundin, die gerade mal irgendwie ein bisschen Mut braucht. Ein super schönes und ich finde es auch sehr schön illustriertes Bilderbuch.
Ein sehr süßes Kaninchen. Und dann ist ja auch noch bald Ostern. Also vielleicht ein schönes Ostergeschenk.
Genau.
Okay, du hast das Buch weggeräumt. Darunter kommt eins hervor, das heißt Body, mein Leben als Straßenhund. Das sieht für mich aus wie ein Teenagerbuch. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und ich muss gestehen, also ich glaube, ich habe in den vergangenen Jahren nicht so viele Taschentücher bei einem Buch gebraucht wie bei diesem hier. Das ist ein echt anrührendes, super schön geschriebenes Buch über einen Straßenhund, der, beziehungsweise es war vorher ein Hund, der in eine Familie kam, von einem Jungen geliebt wurde. Es wird immer aus der Sicht des Hundes und zwischendurch auch aus der Sicht des Jungen geschrieben, was einen so richtig tief auch immer in die Geschichte reinzieht. Also finde ich, emotional lässt einen das immer noch mehr Bindung aufbauen. Und dann geht es um dieses Leben des Hundes, denn er wird von dem vermeintlichen Stiefvater, Freund der Mutter, wie auch immer, von diesem Jungen ausgesetzt, und der Hund muss sich durchschlagen. Und ja, da kommen ganz, ganz viele Geschichten, die auch wahnsinnig anrührend sind. Er wird natürlich gefangen, er wird als Kampfhund ausgebildet und was nicht. Und dieser Hund, dieser Junge, diese Einblenden oder Rückblenden zu dem Jungen immer wieder, zeigen immer, dass er die Suche nie aufgibt. Also er immer wieder auf diesen Moment wartet, wann er seinen Buddy wieder in die Arme schließen kann, und der sich immer so an die schöne Zeit erinnert und auch diesen Straßenhund begleitet das die ganze Zeit. Er findet zwar ganz viele neue Freunde, aber ja, wie gesagt, er erlebt ganz viele Schicksalsschläge auch mit seinen neuen Freunden von der Straße, aber es gibt ein Happy End, und ein Happy End. Also es gibt so ein Doppel-Happy End irgendwie, was auch nochmal wahnsinnig traurig ist, aber ich will nicht zu viel verraten. Das ist was für hundeaffine Menschen, die sich wirklich so reinfinden können in das Wesen eines Hundes und die Beziehung zwischen Hund und Mensch. Aber man sollte auch ganz viele Taschentücher bereit haben.
Also die Bereitschaft zum Weinen sollte vorhanden sein. Du sagst ja Jugendbuch, ab wann würdest du das denn empfehlen?
Ja, tatsächlich würde ich da gucken, wie so die emotionale Entwicklung des Teenagers auch ist. Also wir haben hier 13-, 14-Jährige, denen würde ich das eventuell auch schon empfehlen. Aber wir haben auch andersrum welche, da würde ich sagen, ach, komm mal wieder, wenn du 16 bist oder so. Also da muss man so ein bisschen Feingefühl jetzt für haben, ja.
Feingefühl und vielleicht auch gerade emotional gut aufgestellt.
Ja, genau so.
Also das ist von Jill Lewis, Buddy, mein Leben als Straßenhund. Das nächste Buch ist ein Taschenbuch, was du hast. Mr. Daubler und die Kunst der Kartoffel. Abgefahrener Titel von Seni Glaister. Was ist das?
Ja, genau. Und das fand ich total spannend, weil ich habe ja auch so einen kleinen Cover-Fetisch und ich fand das Cover halt sehr nett gemacht. Und die Seni Glaister, die habe ich mal gegoogelt und die ist selber Mutter von 4 Kindern, lebt so ein bisschen vom oder macht als Hobby Weinbau, lebt von Schweine- und Rinderzucht, also ist da ganz nah dran an der Landwirtschaft, sag ich mal, und hat jetzt diesen Roman geschrieben. Und ja, es geht um diesen Mr. Daubler, den wir kennenlernen, der so als kauziger Typ alleine auf seiner Farm lebt. Mich hat das total stark an den Friedrich Backmann erinnert, an einen Mann namens Ove, denn der Daubler hat auch so seine, in Anführungsstrichen, Marotten, also so Strukturen, die er sich selbst auferlegt hat, um so durch den Alltag zu kommen. Also er ist auch so ein bisschen so ein Kontrollfreak und sein ganzes Leben dreht sich aber eigentlich um die Kartoffel, um die Zucht und die wirklich um die Recherche, um die Wissenschaft der Kartoffel. Und da hat er mehr oder weniger auch seine Familie für geopfert, also die Beziehungen zu seiner Familie quasi mit aufs Spiel gesetzt. Er hat sich komplett dem verschrieben, zu gucken, was wächst wie, unter welchen Umständen am besten, welche Kartoffel kocht sich wie. Also da ist er auch ganz penibel, er führt Buch und Logbuch darüber, ganz, ganz verrückt. Und er lebt das auch richtig. Und wenn er beschreibt, wie er in die Scheune geht und wie es da nach Kartoffel riecht, das ist so gut geschrieben, man hat das wirklich vor Augen. Also ich habe eine Kritik schon darüber gelesen und irgendjemand sagte, also wenn sie, danach werden sie Kartoffeln lieben. Ne? Das ist wirklich so. Und dann geht es darum, dass er eine Haushälterin hat, die ihm so ein bisschen unter die Arme greift. Die hat auch tatsächlich, ich sag mal, so ein bisschen die Hosen an da. Die kommt zwar nur tagsüber in der Woche, richtet ihm so ein bisschen die Ordnung und bringt ihm auch so ein bisschen soziale Festigkeit in sein Leben. Und steht ihm aber auch immer mit weisen Ratschlägen zur Seite. Sie ist sehr pragmatisch veranlagt. Da spürt man zwar so hinter den Fassaden auch eine innige Beziehung, aber äußerlich erstmal, wenn es beschrieben wird, ist ganz pragmatisch. Sie räumt auf und er fragt und sie antwortet und und dann kommen immer so Rückblenden, warum es sich so entwickelt hat und es ist super schön. Und dann kommt natürlich noch seine Familie ins Spiel. Er hat einen Sohn, er hat eine Tochter, die sich beide ein bisschen unterschiedlich darstellen. Die Tochter hat so ein großes Harmoniebedürfnis und versucht immer einmal im Monat zum gemeinsamen Essen zum Vater zu kommen und versucht so diese Familie, eigentlich intakte, heile Familie so für sich und für alle anderen, glaube ich, aufrecht zu erhalten. Und der Sohn ist eher so auf die Kohle, sag ich mal, des Vaters so ein bisschen aus, hat auch zwei ziemlich verwöhnte Kinder, die haben mit dieser Farm überhaupt nichts am Hut. Und auch die Tochter mit ihren Kindern, die etwas jünger sind, hat auch nicht so viel Bezug zu der Farm. Und das macht dem Mr. Daubler eigentlich so viel Angst, denn er möchte... Also das Einzige, was ihn umhertreibt und warum er sich der Kartoffel so verschreibt, ist, weil er A, ein ganz großes Idol hat, einen Wissenschaftler, der leider schon verstorben ist, aber der sich in dem Bereich Kartoffeln einen riesen Namen gemacht hat und er möchte gerne genau solch ein Vermächtnis hinterlassen und das treibt ihn so um. Er fragt sich jedes Mal, was hinterlasse ich, wenn ich von dieser Welt gehe? Ich möchte hier bleiben und dann kommt natürlich noch so ein großer Farmer ins Spiel, der ihm immer seinen Hof abschwatzen will wegen der Ländereien und wie auch immer. Also da muss er sich auch ein bisschen gegen wehren, aber was mich halt so berührt hat, ist dieses, was hinterlasse ich meiner Nachwelt? Und dann, wie der Teufel das so will, kann seine Haushälterin nicht mehr zu ihm kommen. Und plötzlich muss er in diese Welt, von der er sich eigentlich so abgeschottet hat. Und das ist auch wieder dieses Thema Aufbruch in Neuland. Also er muss sich plötzlich den Menschen öffnen, denn er ist eigentlich sehr verschlossen, auch seiner Familie gegenüber. Er denkt sich immer seinen Teil und lasse mal machen, so in etwa. Na, aber er hat so seine vorgefertigte Meinung und plötzlich muss er in diese Welt und muss mit echten Menschen zusammentreffen und in Gasthäusern, in Märkten, wie auch immer. Und er stellt fest, so ganz unterschiedlich zu Kartoffeln sind die gar nicht. Ne? Die haben auch alle so ihre Eigenarten und wenn man die erstmal so ein bisschen studiert hat, kann man auch mit denen klarkommen.
Wie würdest du das einordnen? Was ist das für ein Buch? Ist das eine schöne Geschichte? Ist das ein Familienroman? Ist das eher ein skurriles Buch mit dieser Liebe zur Kartoffel?
Oh, ganz viel von all dem, was du jetzt gerade genannt hast. Also wie gesagt, der erinnert mich sehr an diesen...
Mann namens Ove.
Genau, meine Güte. Es ist so ein Familienroman eigentlich. Ich glaube, der macht auch Mut, einfach dran zu bleiben, so wie es die Tochter gemacht hat. Der macht Mut, wie der Mr. Daubler, einfach mal aufzubrechen, Neues zu entdecken, wie das Kaninchen, der macht eigentlich wirklich gute Laune. Und die Kartoffel ist so ein skurriles Beiwerk, wobei die wirklich, wirklich Lust macht. Also wirklich, macht schon Spaß.
Also für alle, die Bock haben auf Bratkartoffeln und vielleicht auch das Buch Ein Mann namens Ove mochten, Mr. Daubler und die Kunst der Kartoffel. Das nächste Buch, was du vorgeschlagen hast oder beziehungsweise hier auf den Stapel gelegt hast, ist pink und grün und leuchtet und sieht irgendwie sehr punkig aus und dann hat es aber doch einen sehr biederen Titel, nämlich Rosenkohl und Tote Beete. Tote Beete, ist das ein Krimi?
Ja genau, das ist ein Krimi. Habe ich halt auch gelesen und fand den einfach auch mal erwähnenswert, denn der ist im Drömer Verlag erschienen, ist Nummer 1 betitelt. Das ist schön, weil da hoffe ich, da kommt noch mehr von.
Ist das ein witziger Krimi?
Ja, der ist so ein, also ja, der ist so ein bisschen Augenzwinker, macht schon Spaß. Ich mag es immer gerne, wenn ein bisschen Nebengeschichte stattfindet. Und dieser Krimi spielt in Berlin und so ein bisschen in der Schrebergartenszene. Und ich finde, wir als Ruhrpottler mit unseren Kleingärten
können uns da durchaus wiederfinden.
Genau so. Und auch diesen skurrilen Menschen, die da so leben in so einem Schrebergarten. Naja, und da geht es darum, dass der Manne Novak, das ist ein Polizist AD, in seiner Schrebergartenanlage sitzt. Auch der Vorstand ist von diesem Schrebergarten oder von, ja, Schrebergarten. Und da so das Zepter schwingt, das ist auch so seine Struktur im Leben und mit seiner Familie sich da so ein bisschen eingerichtet hat. Und nebenan die Parzelle, sein Nachbar, ja, da hat er sich mit überworfen. Und jetzt hat er ihn schon ganz lange auch nicht mehr gesehen. Und irgendwie schien das, als wenn diese damals doch sehr innige Freundschaft, und wirklich, die waren sehr gut befreundet, haben ganz viel zusammen gemacht, haben so ein Pumpenhäuschen gemeinsam errichtet, auch da, darum dreht sich's nachher auch so ein bisschen. Ganz viel hat die beiden verbunden und durch irgendeine blöde Sache sind die beiden so stur miteinander verhärtet, dass sie nachher nicht mehr miteinander gesprochen haben. Jetzt hat er ihn aus den Augen verloren, er pflegt seine Parzelle auch nicht mehr und jetzt hat der Mann, der Novak, einfach die Parzelle von seinem ehemaligen Kumpel Kalle untervermietet oder weitervermietet an ein junges Ehepaar. Und jetzt kommt so eine junge, taffe Frau ins Spiel, die eigentlich von Gärtner noch nicht so richtig die Ahnung hat und er lacht sich so ein bisschen kaputt und ist auch eigentlich so ein bisschen von Neuem erstmal so, blocken wir erstmal ab und gar nicht so aufgeschlossen. Ja, und plötzlich wird auf dieser Parzelle der tote Kalle gefunden. Und der Manne als Polizist AD gerät ganz schnell ins Visier, weil die ja diesen Twist miteinander hatten. Und plötzlich kommt diese junge Frau und sagt, also ganz ehrlich, ich finde sie total nett und sie haben mir die Parzelle vermietet und ich finde das jetzt total blöd, dass sie hier ins Visier der Polizisten geraten. Ich helfe ihnen mal, das aufzudecken. Und dann lässt er sich tatsächlich von ihr überreden und die arbeiten richtig cool und aktiv zusammen, kommen ganz viele skurrile Sachen noch, ganz viel, also richtig, geht richtig rasant zu, ganz viel Action, die da passiert, ist super charmant, nett, spielt in Berlin, wie gesagt, total klasse und dann immer diese Schrebergartenatmosphäre noch dabei.
Also nicht allzu blutig, sondern eher augenzwinkernd. Genau. Unkraut vergeht nicht, steht hinten noch drauf. Rosenkohl und Tote Beete von Mona Nicolai. So, ein Buch haben wir noch. Das sieht aus wie Luftballons. Die 100 Jahre von Lenny und Margot von Marianne Kronin. Schönes Cover, schöner Titel. Was ist das?
Ja, genau. Wie du sagst, schönes Cover. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich bin immer sehr coveraffin und guck immer, lass mich da immer so ein bisschen auch von leiten. Ich muss dazu sagen, dieses Buch erscheint erst am 11. April. Ich habe es als Vorab-Exemplar lesen dürfen. Ist eigentlich normalerweise gar nicht so sofort mein Genre. Manchmal muss ich mich da so ganz bewusst drauf einlassen. Die 100 Jahre der Lenny und Margot. Lenny ist eine 17-Jährige, ein 17-jähriges Mädchen, was in einer Klinik liegt, und zwar auf der Station, die sagen immer die Mai-Station, auf der Station für, ja, quasi dem Tod geweiht. Also unheilbar krank. Und wird da entsprechend noch gepflegt.
Ja, mehr. Was hat Lenny?
Ja, habe ich jetzt gerade nicht mehr präsent.
Es ist auf jeden Fall klar, Lenny wird sterben.
Ja, auf jeden Fall. Und die Margot steht vor einer großen Operation, ist 83. Und dieses Krankenhaus bietet halt, wie das so oft ja auch ist, drumherum ganz viele Angebote. Vor allen Dingen gerade auf der Station, wo die Leute dauerhaft mehr oder weniger erstmal bleiben müssen und bieten zum Beispiel auch einen Malkurs an. Und die beiden treffen sich dort, lernen sich kennen und finden ja dann irgendwie raus durch Gespräch, Mensch, 1783, wir sind zusammen 100 Jahre alt. Und die Margot ist sehr lebensbejahend, hat aber auch natürlich mit ihren 83 Jahren schon ganz, ganz viel erlebt, was ihr auch als Päckchen noch auf den Schultern liegt, klar. Und deswegen macht sie sich auch vor dieser Operation ganz viel Gedanken. Aber als sie dann die Lenny kennenlernt, die eigentlich, ja, die blockt eigentlich auch alles Soziale so ein bisschen ab, ne? Auf jeden Fall, die beiden, Lenny und Margot, malen dann Bilder und malen zu jedem Jahr ihres Lebens ein Bild. Und immer wenn sie dieses Bild malen, erzählen sie sich untereinander die Geschichte, was es bedeutet. Und so lernt man die Geschichte der beiden auch kennen. Also ganz viele Meilensteine der Leben von den beiden. Und ja, die Lenny stirbt nachher. Aber auch dann ist es eine super anrührende, ganz tolle Geschichte. Und trotz alledem macht sie ganz viel Hoffnung, weil auch die Margot ganz viel Hoffnung daraus nimmt aus dem Buch.
Es hört sich aber schon auch an, als wenn man noch ein paar Taschentücher bräuchte.
Aber da, ja, nicht ganz so viel, aber es ist wirklich auch ein sehr anrührendes Buch. Ja, es macht, ist auch so, die Lenny lässt sich halt auch auf ihre Krankheit ein, sie lässt sich auf andere Menschen ein, die ihr was Gutes wollen, denn sie hatte vorher nicht so gute Erfahrungen in ihrem Leben und das lernt man halt auch alles so kennen, ne? Und die Margot hat ihr das so ermöglicht, ne? Und durch dieses Malen, das war ja auch was Neues und deswegen habe ich, wie gesagt, diesen Titel Aufbruch in was Neues. Das ist so, passt auch wunderbar dahin.
Das hört sich total schön an. Die 100 Jahre von Lenny und Margot von Marianne Kronin. Ungewöhnlich für dich als Empfehlung, aber ich höre schon schwer, wie begeistert du bist. Ich glaube, das muss ich auch lesen. Vielen Dank, liebe Claudia. Und wir sind heute tatsächlich nicht nachts im Buchladen, sondern früh morgens. Ich glaube, du musst jetzt gleich deinen Laden aufschließen, dass heute viele, viele Leute hier stöbern können.
Ja, genau. So soll es sein, hoffe ich. Und bei dem Wetter, doch, das merkt man schon, haben die Leute auch immer Lust zu stöbern und mal so ein bisschen raus vor die Tür. Und freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Viel Erfolg weiterhin.
Ja, schön, dass du da warst. Lieben Dank und gerne wieder. Bis dann.
Oh,